Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Wenn wir heute über Dienen sprechen, sprechen wir in erster Linie über geistliches Wachstum. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, wie sich das in eurem Leben äußert, aber bei mir ist geistliches Wachstum eigentlich nie konstant abgelaufen, sondern es gab immer so Phasen, da lief die Sache so vor sich hin und ich war zufrieden und man machte so vor sich hin. Und dann kamen oft so Phasen, da wurde ich unzufrieden. Ja, ich habe dann gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich habe jetzt nichts falsch gemacht oder so und ich weiß auch gar nicht so genau, was los ist, aber irgendwie werde ich unzufrieden, ja. Ich habe das Gefühl, alles, was ich vorher gemacht habe, das ist jetzt, irgendwie passt das nicht mehr so richtig und so. Und wenn man dieses Gefühl der Unzufriedenheit erfährt und man ist so ein bisschen im Glauben schon gefestigt, sage ich mal, dann interpretiert man das irgendwann oder weiß man, okay, Jesus möchte mich in eine neue Richtung führen. Irgendwas soll ich muss mich auf die Suche machen, ich muss eine Suchbewegung einleiten und irgendwo stehen Veränderungen an. Ja? So läuft das ganz häufig im Leben von Christen. Ich meine, manchmal ändern sich auch plötzlich und dramatisch irgendwelche Umstände und die Sache passiert einfach, aber ganz häufig erleben wir das auch als zufriedene Unzufriedenheit, dem wir jetzt irgendwie nachgehen müssen oder so. Und in dem Bibeltext heute, oder ich möchte eigentlich die im Kontext eher verstehen, die Stelle, passiert den Jüngern eigentlich so etwas. Sie waren jetzt schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs und eigentlich lief die Sache richtig gut. Natürlich gab es mal schwierige Situationen und gute Situationen, aber im Grunde genommen lief die Sache ganz gut. Und dann fing plötzlich eine Phase an, in der die Jünger echte Schwierigkeiten bekamen mit Jesus. Ja? Das Ganze fing damit an, dass Jesus plötzlich davon anfing zu sprechen, dass er leiden und sterben muss. Und das fanden die Jünger nicht gut. Mal ganz vorsichtig formuliert, ja. Also während Jesus eigentlich vorher immer derjenige war, der die Kontrolle hatte, der voranging, der Menschen geheilt hat, der die Pharisäer in die Schranken gewiesen hat, der vor Tausenden von Menschen gesprochen hat, der Wunder getan hat und den Jüngern so immer vermittelt hat, mit traumwandlerischer Sicherheit, ich bin der Herr und ich weiß, wo es lang geht, fängt jetzt plötzlich Jesus an, davon zu reden, dass er leiden, und zwar viel leiden und sterben muss. Und die Reaktion der Jünger darauf ist Ablehnung. Ja, Petrus steht sofort auf und sagt, Jesus, was erzählst du da? Ja, das wollen wir nicht, das soll nicht passieren. Und die Reaktion von Jesus ist interessant. Er sagt nicht, ja Petrus, das kann ich verstehen, aber das wird trotzdem passieren. Sondern, ich sag mal ganz platt, er verpasst Petrus einen vollen Faustschlag ins Gesicht. Er sagt nämlich zu Petrus, Petrus, das, was du da sagst, das ist nicht von dir oder das ist auch nicht von mir, sondern das ist vom Satan, geh weg. Ja, also auch eine totale Konfrontation und auch eine totale Demütigung irgendwie für Petrus. Und da wird er so schwer dran geknabbert haben, sage ich mal. Und dann passiert das nächste Ding. Ungefähr eine Woche später nimmt sich Jesus Petrus, Jakobus und Johannes und zieht auf einen Berg. Sagt nicht warum, er zieht einfach los und sagt den anderen Jüngern, bleibt hier. Und auf diesem Berg begegnet Jesus Moses und Elia, den beiden größten, wichtigsten Lichtgestalten des Alten Testaments. Ja, die erscheinen ihm da und er bespricht sich mit denen, so als wäre das ein ganz normales Meeting. Ja, ist er da auf diesem Berg und redet mit denen. Ja, und ich glaube, das, was man dort sieht, wird wahrscheinlich für Petrus, Jakobus und Johannes zum prägendsten und spektakulärsten Ereignis der ganzen Zeit mit Jesus gehört haben. Ne? Und wir reden meistens über diese Stelle und wir finden die total faszinierend und so. Und was man aber leicht aus dem Blick verliert, 9 Jünger waren nicht dabei. Ja, Jesus zieht mit 3 rauf, 9 müssen zurückbleiben und sich hinterher anhören, was sie verpasst haben. Das werden sie als Zurücksetzung empfunden haben und als Frustration. Das wird schwierig für sie gewesen sein. Ja? Und dann kommt noch eins obendrauf. Als Jesus wiederkommt, ist diese Gruppe von Jüngern umringt von einer Menschenmenge und debattiert heftig, denn sie haben versucht, ein Kind zu heilen und haben das nicht geschafft. Ja, und haben sich so ein bisschen die Zähne ausgebissen. Und was macht Jesus? Er nimmt seine Jünger nicht zur Seite und sagt, Mensch, doof gelaufen, ihr habt euch aber bemüht, alles gut, ich mach das. Sondern er sagt, boah, wie lange muss ich euch in eurer Unfähigkeit noch ertragen? Nächster Faustschlag ins Gesicht, ja. Und dann heilt er vor der versammelten Menschenmenge das Kind und sagt, ja, beten und fasten, ne? Nächster Tiefschlag für die Jünger, so. Und als wäre es jetzt noch nicht genug, ziehen die dann wieder miteinander los. Und was macht Jesus? Er fängt wieder an, ich werde viel leiden müssen, ich werde viel sterben müssen, ne? Die Bibel sagt ganz klar, Jesus ließ keinen Zweifel daran und er sagt es in aller Deutlichkeit, ne? Also die Jünger haben verstanden, Jesus wird leiden und sterben müssen. Und dann steht dort, und das finde ich total faszinierend, die Jünger verstanden ihn nicht, wagten aber nicht nachzufragen. Ja, so ist die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern geworden in dieser kurzen Zeitspanne von einer Woche. Die Jünger, die sonst immer nachfragen, wenn sie was nicht verstehen, fragen nicht mehr nach. Sie trauen sich nicht, weil sie denken, wenn wir jetzt nachfragen, was kommt dann? Nach dieser letzten Woche, ja? Wenn wir jetzt sagen, wir verstehen das nicht, Jesus, was soll das bedeuten? Was kommt dann? Man könnte vielleicht auch so denken, die Jünger haben inzwischen so viel verstanden, dass sie wissen, dass sie die Antwort eigentlich gar nicht haben wollen, die sie bekämen, wenn sie fragen würden. Es ist eine schwierige Zeit, eine echt schwierige Zeit. Und da setzt das ein, worüber wir heute eigentlich reden wollen. Die Gruppe geht dann weiter nach Kapernaum und auf dem Weg kommt es zu einer lebhaften Diskussion unter den Jüngern. Man fängt nämlich an, sich die Frage zu stellen, nun gut, wenn Jesus jetzt weg ist irgendwann, wer wird denn sein Nachfolger? Darüber kann man ja gut streiten an dieser Stelle, weil die letzten Tage waren frustrierend und wir haben ja viel durchgemacht. Da können wir mal über hellere Zeiten denken, ne? Also ich als Nachfolger von Jesus, ich als Chef der Apostel, ich als derjenige, dem Tausende von Menschen zurufen und ihn bewundern, ich als derjenige, der vollmächtig auftritt und die Menschen heilt, ich als derjenige, der die Pharisäer krachend in irgendwelchen Diskussionen beschämt und so, ja. Nicht schlecht so, in der Rolle, da kann man sich gefallen, das hört sich ganz gut an, ne? Und dann diskutieren wir doch mal darüber. Also fangen die Jünger an und streiten sich auf diesem Weg darüber. Und man kann sich vorstellen, dass diese Debatte nicht ganz harmlos abgelaufen werden soll, ja. Die Jünger haben da keine Pro- und Kontraliste gemacht und überlegt, wer da jetzt wahrscheinlich am besten geeignet ist, ne? Sondern das wird ganz gut abgegangen sein. Also ich stelle mir das ungefähr so vor, dass dann Petrus sagt, also klar, ich bin da Nachfolger, ne, weil ich bin auch der Älteste und ich bin ja irgendwie auch der Chef, ne? Und dann tritt so ein Matthäus auf und sagt, was, Petrus, du bist doch nie im Leben der Chef, ja? Du bist der Dümmste von uns allen. Wann immer du irgendwas sagst, geht das nach hinten los, ja? Bevor überhaupt, während alle noch nachdenken, was man jetzt machen soll, haust du schon immer die dicken Dinger raus und kriegst dafür voll eins drauf, ne? Guck mal, letzte Woche, da hast du was gesagt, ohne nachzudenken, da hat Jesus gesagt, Satan, geh weg. Glaubst du wirklich, du bist ja der Nachfolger? Nee, sehe ich nicht so, ne? Und dann sagt Petrus vielleicht, ja Levi, du hast gerade nötig, ne? Dich hat Jesus noch vor anderthalb Jahren hinterm Zollstand rausgeholt. Da warst du der letzte Dreck, du kannst froh sein, dass du mitlaufen darfst, ne? Da musst du dir auch gar keine Sorgen machen, ne? Da meldet sich vielleicht Johannes und sagt, ja sollen wir nicht langsam mal vielleicht, und dann sagen die beiden zusammen, hör mal Johannes, solange dir kein Bart gewachsen ist, darfst du gar nicht mitreden an der Stelle, ja? Also das wird zwischen den Jüngern ganz schön abgegangen sein an dieser Stelle. Und was macht Jesus? Naja, er hört sich das geduldig an und geht einfach seinen Weg, ne? Vielleicht haben sich die Jünger auch gedacht, er hat das gar nicht mitbekommen, was da so abläuft, aber spätestens als etwas lauter wurde, wahrscheinlich dann ja doch. Und er hört sich das alles sehr geduldig an und geht und geht und die Jünger streiten und streiten. Und der Streit endet wohl erst, als sie nach Kapernaum kommen. Das ist ja die Heimatstadt. Einige Jünger haben da Häuser, also wird sich Jesus dann wohl in eins der Häuser eingeladen haben, vielleicht bei Petrus, vielleicht bei Andreas oder Jakobus, man weiß es nicht genau. Nehmen wir mal an, zu Petrus nach Hause. Und er setzt sich dorthin und die Jünger fangen an zu streiten und Jesus guckt sie an und sagt, na, worüber habt ihr denn auf dem Weg gesprochen? Wie reagieren die Jünger? Ihnen ist das peinlich. Die Jünger haben diskutiert und die ganze Zeit hat ihnen eigentlich ihr Bauchgefühl verraten, das, was wir hier machen, geht sowas von gar nicht. Ja? Ihr Bauchgefühl hat ihnen schon lange gesagt, das stimmt ja nicht, wir sind auf einem fürchterlich falschen Weg, aber sie haben es trotzdem gemacht und jetzt fragt Jesus, was habt ihr gemacht? Er weiß die Antwort natürlich schon, aber er fragt trotzdem und die Jünger schweigen und gucken betreten zu Boden und trauen sich nicht zu sagen, was das Thema ihrer Diskussion war. Ihnen ist das total peinlich. Und es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Die Situation ist ja total grotesk, wenn man so darüber nachdenkt. Dann haben wir auf der einen Seite einen Jesus, der seinen Jüngern erzählt, das Reich Gottes wird kommen. Und es wird kommen durch Opfer, es wird kommen durch Schmerzen, es wird kommen durch Selbstopferung und es wird kommen durch meinen Tod. Und die Jünger streiten darüber, wie sie der Höchste sein können, wie sie das meiste für sich bekommen, wie sie am besten dastehen. Ja, also stärkerer Kontrast geht eigentlich schon an dieser Stelle nicht mehr. Und Jesus wartet auch gar nicht jetzt auf eine Antwort der Jünger oder so, sondern er sagt, setzt euch mal hin. Jesus setzt sich hin, holt seine Jünger im Kreis zusammen, Klärungsgespräch. Macht der Jesus häufiger mal, ne? Die liest man immer mal wieder, da setzt er sich hin, die Jünger setzen sich daneben und dann fängt Jesus an zu reden, Klärungsgespräch. Was macht Jesus? Er geht hin und sagt, liebe Leute, von jetzt an gelten andere Regeln, das hat er nicht wortwörtlich gesagt, ziemlich wortwörtlich hat er aber Folgendes gesagt, wer von euch der Erste sein will, der sei der Letzte. Und wer von euch der Erste sein will, der sei der Diener aller. Wer von euch der Erste sein will, der sei der Letzte von allen. Und wer von euch der Erste sein will, der sei der Diener aller. Neue Regeln. Und als sei das jetzt noch nicht genug, überlegt er sich, okay, wir setzen noch einen drauf. Und im Haushalt der Apostel werden ja auch Kinder gelebt haben. Und eins dieser Kinder steht in der Ecke. Es wird sich jetzt nicht getraut haben, sich dazuzusetzen, obwohl es das wahrscheinlich ganz faszinierend findet, weil Kinder in der damaligen Kultur nicht nur, wie das ja manchmal heute auch noch ist, so ein bisschen stören, wenn irgendwas ist, ja, sondern Kinder hatten wirklich einen niedrigen Status. Also hätte ein Kind versucht, sich da hinzusetzen, dann wäre das für die Apostel vielleicht eher so gewesen wie eine lästige Fliege, die man verscheuchen muss oder so, ja. Das ist keine Person im eigentlichen Sinne, wenn man so hart reden will. Und Jesus weist jetzt auf dieses Kind und sagt, komm mal her und stellt es in die Mitte und nimmt es in den Arm und macht Wertschätzung deutlich und sagt dann, seht ihr dieses Kind? Wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der hat nicht nur mich aufgenommen, sondern der hat Gott aufgenommen, also den, der ihn gesandt hat, sagt Jesus in diesem Moment. Ja. Und was wichtig ist und was man verstehen muss an dieser Stelle ist, dass das Kind hier kein Anschauungsobjekt ist. Jesus hat sich nicht gedacht, oh, ich brauche mal hier so eine Metapher. Ich habe jetzt hier dummerweise irgendwie keinen Klumpen Ton und keinen Stein und keine Teekanne, an der ich irgendwas zeigen kann. Aber ein Kind ist da, dann nehme ich das halt. Ja? Sondern Jesus ruft in diese Gruppe von Männern einen neuen Menschen rein. Jesus nimmt nicht irgendein Anschauungsobjekt, sondern er ruft einen Menschen in die Gruppe und sagt, guckt euch diesen Menschen an. Ja? Dieser Mensch, der zählt in eurem Denken nichts. Ja, der ist so unwichtig für euch, dass ihr ihn bisher nicht mal bemerkt habt. Ja? Aber dieser Mensch ist eure Chance, mit mir Gemeinschaft zu haben. Dieser Mensch ist eure Chance, mit mir Gemeinschaft zu haben. Ja? Und diese Logik, die gilt immer für uns Christen damals und heute. Wenn wir einen Menschen treffen, dann ist dieser Mensch unsere Chance, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und Gott sagt, wenn du die ehrst, die am wenigsten Ehre verdienen, dann ehrst du mich besonders. Wenn du denen dienst, die am wenigsten verdienen, dass man ihnen dienst, dann dienst du mir besonders. Wenn du die versorgst, die den stärksten Mangel leiden, dann versorgst du mich am stärksten. Das ist immer die Logik. Ja, wer der Erste sein will, der sei der Letzte und der Diener aller. Und ich glaube, wir können aus diesem Umgang von Jesus drei Dinge lernen, über die ich heute Morgen sprechen möchte. Und der erste Punkt, um den es mir geht, ist die Frage, empfinden wir Mangel oder nicht? Ich weiß nicht, wie das in eurem Leben ist, ob ihr Mangel habt in bestimmten Bereichen. Ja? Manche Leute haben ja so ein sehr starkes Mangelgefühl und sagen, da und eigentlich habe ich von allem nicht genug. Und manche Leute denken sich, ja, im Grundsatz läuft es bei mir, aber so in diesen Bereichen, da erlebe ich schon Mangel. Ja? Und das geht fast allen so. Und was man sich als Christ klar machen muss, ist, Menschen sind unglaublich schlecht darin, anderen zu dienen, wenn sie selber Mangel empfinden. Wir können das nicht gut. Menschen sind schlecht darin, anderen zu dienen, wenn sie selber Mangel empfinden. Wir sind nicht so, dass wir gut geben können, wenn wir selber das Gefühl haben, zu kurz zu kommen. Und Gott weiß das. Gott weiß das von uns. Deswegen hat er ja ursprünglich mal eine Welt geplant, in der es keinen Mangel geben sollte. Weil er weiß, wir kämen mit dem Mangel nicht gut aus. Ja? Dummerweise ist das aber, wie wir alle wissen, anders gekommen. Und in unserer Welt heute herrscht großer Mangel. Wenn du deswegen Menschen dienen möchtest, musst du als erstes dafür sorgen, dass du selber keinen Mangel empfindest. Der römische Schriftsteller Horaz hat mal geschrieben, wer viel fordert, dem mangelt vieles. Wer viel fordert, dem mangelt vieles. Und das ist in der Tat so, glaube ich. Wenn wir eine sehr starke Forderungshaltung haben, dann mangelt uns vieles. Und die Jünger machen das ja deutlich. Ja? Wie viel Zurücksetzung haben die Jünger empfunden in der letzten Zeit? Ja? Wie sehr haben sie das Bedürfnis zu herrschen? Wie sehr haben sie das Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen? Wie sehr haben sie das Bedürfnis, bewundert zu werden und erfolgreich zu sein? Ja? offensichtlich Bedürfnisse, die nicht gestillt sind. Und daraus erwächst ihr Wunsch zu herrschen und Jesus zu beerben. Und dabei ignorieren sie völlig, was eigentlich ihre Aufgabe wäre, nämlich zu dienen. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Wenn du Mangel hast in deinem Leben, dann fordert dich Jesus auf, zu ihm zu kommen und diesen Mangel zu stillen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi: Was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch durch Jesus Christus euch mit allem versorgen. Was ihr braucht, er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird es euch geben. Ja, das schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi. Und das ist ja nun mal wirklich klar. Gott hat alles und er will uns alles geben. Das ist Gottes Plan für uns, ja? Gott will nicht, dass wir als Christen Mangel leiden, sondern Gott will, dass wir zu ihm kommen und sagen: Ich habe Mangel, hilf mir, stille meinen Mangel. Das ist sein Wunsch, dass wir in so einer Beziehung zu ihm leben. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen ermutigen, ja? Wenn du Mangel hast, dann geh zu Jesus und bitte ihn, diesen Mangel abzustellen. Denn wenn du das nicht tust, kannst du kein Diener sein. Du kannst nur scheitern. Du wirst entweder den Dienst verweigern, weil du sagst: Ich kann nichts, ich habe nichts, ich bin so schlecht, ich weiß gar nicht, was ich geben soll. Und dann wirst du nicht dienen. Das ist schlecht. Oder du wirst ausbrennen im Dienst. Du wirst von Jesus nichts bekommen und du wirst alles, was du hast, weggeben. Und am Ende wirst du da sein und mit Burnout ausgebrannt, frustriert und bitter sein. Oder du wirst dich selbst überheben und sagen: Schau mal, was ich für ein geiler Diener bin. In meinem Dienst bin ich so richtig demütig, aber so richtig. Demütiger als alle anderen. Ich bin eigentlich der Demütigste der Demütigen. In meinem Dienersein, das ich so vervollkommnet habe, bin ich eigentlich schon wieder Herrscher über alle anderen, weil dienen ist ja der Maßstab, an dem wir uns messen, und da ich der größte Diener bin und so, ne? Man kann sich überlegen, wie das weitergeht. Es ist eine Dienerkonkurrenz irgendwie so, ne? Und auch das ist ganz fürchterlich, ja? Das geht überhaupt nicht. Und wir können eigentlich nur scheitern. Wir können nur scheitern, solange wir nicht zu Jesus kommen und von ihm das bekommen, was wir brauchen, um zu dienen, können wir nur scheitern. Und wenn wir das aber von Jesus bekommen, dann werden wir die Qualitäten entwickeln, die ein Diener hat. Wir werden abhängig werden von Gott, weil wir alles, was wir brauchen, ja von ihm erbitten. Ja? Wir werden demütig sein, weil wir wissen, nichts von dem, was wir geben, kommt eigentlich von uns. Und wir werden freigebig sein, weil in Gott ja keine Begrenzungen da sind. Wir wissen, alles, was wir geben, kriegen wir ersetzt. Meistens sogar überkompensiert durch Gott, ja? Demut, Freigebigkeit, kein Mangelgefühl zu haben. Das zeichnet auch Diener ganz stark aus. Deswegen an diesem Morgen die Ermutigung. Und das ist der erste Punkt. Der Christ als Diener ist zutiefst abhängig von Gott, denn er braucht alles von Gott. Der Christ als Diener ist zutiefst abhängig von Gott oder aufs Äußerste abhängig von Gott, könnte man auch sagen. Der zweite Punkt, über den ich sprechen möchte: Wenn das stimmt, was ich gerade gesagt habe, ja, und Gott allen unseren Mangel stillen möchte und wir zu Gott gehen können und Gott alles für uns tut, ne, dann bedeutet das in zweiter Instanz sofort Folgendes: Andere Menschen sind für uns deswegen total irrelevant, wenn es um unsere Versorgung geht. Wenn wir alles von Gott bekommen, brauchen wir nichts von Menschen. Und das bedeutet, wir sind frei. Anderen Menschen gegenüber werden wir sofort frei, wenn Gott uns versorgt. Wir brauchen ihre Anerkennung nicht, wir brauchen ihre Wertschätzung nicht, wir brauchen ihre Hingabe nicht und so weiter. Natürlich leben wir in der Gemeinschaft, klar, und jeder Mensch braucht auch andere Menschen. Wir sind aber nicht extrem abhängig davon. Sie können uns nicht bestimmen. Wir können auch gut damit leben, wenn sie nicht einverstanden sind mit dem, was wir tun. Ich rede hier nicht davon, dass Menschen total unabhängig sind und allein im Wald leben, sondern ich rede darüber, dass Menschen sich abhängig machen gedanklich von anderen Menschen, weil sie meinen, sie sind auf deren Anerkennung angewiesen, sie sind auf deren Geld angewiesen, sie sind auf deren Zuspruch angewiesen, sie sind auf deren Unterstützung angewiesen. Das ist nicht so. Der Christ ist grundsätzlich frei. Und das kann man ja bei Jesus auch wunderbar sehen. Wenn ihr überlegt, was Dienen für Jesus bedeutet, dann kann man sagen: Jesus hat Menschen getröstet. Ja. Jesus hat Menschen geheilt. Ja. Jesus hat Menschen unterstützt. Ja. Jesus hat Menschen geschützt. Auf jeden Fall. Aber Jesus hat Menschen auch vor den Kopf gestoßen. Oh ja. Jesus hat Menschen auch gedemütigt. Oh ja, hat er. Jesus hat Menschen auch klar die Meinung gesagt, und zwar so klar, dass sie gegangen sind und nicht wiedergekommen. Hat er gemacht. Ja, Jesus hat Menschen auch mal gegen die Wand laufen lassen. Ja, Jesus hat Menschen erst bitten lassen oft, bevor er ihnen was gegeben hat, weil er ihnen das nicht ersparen wollte, zu erkennen, dass sie abhängig sind. Ja, Jesus hat auch oft ungefragt seine Meinung gesagt. Ja, Jesus war unberechenbar, aber hallo. Jesus ist in seinem Dienst extrem unberechenbar. Keiner der Jünger in den meisten Fällen weiß, was auf ihn zukommt, bis es auf ihn zugekommen ist. Jesus lässt sich überhaupt nicht in die Karten gucken. Und wenn Jesus Menschen so dient, dann bedeutet das doch in erster Linie für dich, in deinem Dienst, du musst Menschen so dienen, wie Jesus es möchte und nicht so, wie die anderen es möchten. Deine Aufgabe ist zu dienen und nicht andere Menschen zu bauchpinseln. Das ist nicht dein Job. Dein Job ist auch nicht, allen das zu tun, was sie gerne hätten. Auch das ist nicht dein Job. Dein Job ist, ihnen zu dienen. Und aus eigener Erfahrung bei meinem Leben weiß ich, dass was ich meine, was ich brauche und das, was ich wirklich brauche, liegt oft sehr weit auseinander. Ja? Und das gilt bei dir und das gilt auch bei jedem anderen Menschen. Und wenn wir uns Jesus anvertrauen und Jesus uns etwas gibt für einen anderen, dann geht es nicht erstmal um die Frage, ob der das auch haben will oder nicht. Ja? Der Postbote, der fragt sich auch nicht immer, ob du den Brief gerne haben möchtest, den er dir vom Finanzamt gerade zustellen möchte oder so. Ja? Sondern der liefert den einfach ab, weil er ihn für dich bekommen hat. So ist es auch im Dienst. Ja? Jesus beauftragt uns, anderen zu dienen und er sagt uns, was wir tun sollen und wir tun das. Ob die Leute das mögen oder nicht, ist überhaupt nicht unser Bier. Dienen bedeutet, frei, selbstbestimmt anderen Menschen Gutes zu tun im Namen Jesu, und zwar so, wie Jesus das möchte und so, wie du es kannst und nicht so, wie die anderen es wollen und wie die anderen meinen, dass du es tun müsstest. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und weil das so ist, sind wir Christen extrem frei und auch in unserem Dienst extrem unberechenbar. Und das ist ja der Grund, warum Christen auch so oft politisch verfolgt werden. Weil für viele Autokraten in dem, was ich gesagt habe, das Wort Freiheit viel zu häufig vorkommt. Das mögen die nicht gerne. Die wollen gerne berechenbare Menschen haben. Christen sind aber nicht berechenbar. Nicht in ihrem Dienst und nicht in ihrer Nachfolge. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, heute den zweiten Punkt auch wahrzunehmen. Der Christ ist aufs Äußerste abhängig von Gott, aber er ist jedem Menschen gegenüber auch aufs Äußerste frei und unabhängig. Der Christ ist aufs Äußerste abhängig von Gott, aber er ist jedem Menschen gegenüber aufs Äußerste frei und unabhängig. Mach dich nicht abhängig von anderen Menschen, sondern diene ihnen so, wie Gott dir das aufgetragen hat und so, wie du von Gott begabt bist. Das Dritte betrifft die Haltung, mit der wir dienen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja mal so Leute, wenn man die um etwas bittet und sie das tun, hat man hinterher ein schlechtes Gewissen. Kennst du vielleicht, ne? Man bittet die und man hat immer den Eindruck, oh, was mussten die jetzt für ein Opfer bringen für mich? Schlimm, schlimm, ja. Man traut sich schon fast gar nicht mehr nachzufragen. Man hat immer hinterher ein schlechtes Gewissen, weil diese Leute einem immer vorklagen und so deutlich machen, wie schwer das ist, was sie jetzt für einen tun müssen, ne? Jesus kritisiert das mal an den Pharisäern. Er sagt zu ihnen, wenn ihr fastet, ja, dann macht das in aller Ruhe für euch, aber stellt euch bitte nicht an die Ecke und erzählt jedem, wie anstrengend euer Fasten ist. Ne? Das ist nicht der Sinn der Sache. Und manchmal ist das auch so, dass Leute so eine Haltung haben, so als hätte ich sie zum Dienst gezwungen. Ja, so als wäre ich zu ihnen gegangen, hätte sie jetzt gezwungen, das zu tun und sie beklagen sich jetzt, dass ich sie so hart knechte. Aber wenn das stimmt, was ich eben gesagt habe, und wir jedem Menschen gegenüber frei sind, und das glaube ich, dann kann uns niemand zwingen, ihm zu dienen. Das geht gar nicht. Sondern es ist immer freiwillig. Und wenn wir Leuten freiwillig dienen, warum beklagen wir uns dann? Warum beklagen wir uns darüber, dass wir Leuten dienen? Wir müssen es ja nicht tun. Wenn es dir nicht passt, dann lass es doch einfach. Niemand zwingt dich zum Dienst. Dann hör einfach auf damit. Tu es nicht. Aber wenn du es tust, dann beklag dich nicht. Und auch das ist etwas, was wir ja bei Jesus sehen können. Ja? Wenn wir auf die Jünger gucken, dann sehen wir Leute, die nicht freiwillig das tun, was sie tun sollten, sondern die streben danach, was sie bekommen können. Sie wollen nichts hergeben, sie wollen der Erste sein und am Ende müssen sie vor Jesus stehen und gucken beschämt zu Boden und sind mit sich selber unzufrieden. In Jesus sehen wir genau das Gegenteil. Ja? Jesus hat alles bekommen und gibt alles freiwillig her. Jesus hat zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben mir ein schlechtes Gewissen gemacht, dass er am Kreuz für mich sterben musste. Natürlich habe ich verstanden, was Sünde ist. Ja? Natürlich hat mich tiefes Bedauern getroffen, ja? Aber was ich verspüre, ist bloß Liebe und Dankbarkeit. Ja, ich liebe Jesus dafür, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Ne? Und das ist das, was Jesus in unserem Leben erreichen möchte. Jesus möchte ja nicht ein Leben führen, wo wir immer den ganzen Tag bedrückt rumlaufen und sagen, der arme Herr, der für uns am Kreuz sterben musste. Ja? Mein Leben ist aber, ich muss aber ein ganz schrecklicher sein. Ja? Das ist nicht Gottes Ziel, sondern Gottes Ziel ist ja, dass wir verstehen, dass er uns liebt und dass er sich für uns freiwillig dahingegeben hat. Und in dieser Freiwilligkeit kommt ja seine Liebe zum Ausdruck. Ja? Christlicher Glaube wäre ganz schlecht, wenn wir Jesus hätten ans Kreuz zwingen können. Das wäre ganz fürchterlich. Aber weil sich ja Gott für uns freiwillig geopfert hat, sind wir ja sicher, dass er uns liebt. Sonst hätte er es nämlich nicht getan. Und das bedeutet, unser Dienst am anderen soll immer freiwillig und selbstbestimmt sein. Wenn wir jemandem dienen, dann tun wir das, weil wir wollen und wir sind fröhlich und dankbar dabei. Und wenn wir das nicht können, dann lassen wir das halt. Das bedeutet nicht, dass Dienen nicht anstrengend sein kann. Das bedeutet nicht, dass Dienen nicht auch ermüdend sein kann. Das bedeutet nicht, dass ich manchmal nicht auch die Brocken hinschmeißen möchte, wenn es schwierig wird. Ja? Aber das ist etwas völlig anderes, als wenn ich mich ausgezehrt, verbittert und erschöpft fühle. Das ist eine andere Qualität. Und diese Empfindungen, die habe ich nicht, weil ich zu viel gedient hätte oder weil Jesus mir zu viel abverlangt hätte, sondern dieses Gefühl, das habe ich, weil ich das Gefühl habe, der andere zwingt mich in meinen Dienst und ich mache da auch noch mit. Und dann sitze ich plötzlich jahrelang in irgendeiner Arbeit, die mich völlig auszehrt in der Gemeinde und habe das Gefühl, ich kann sie nicht abgeben. Ganz so, als könnte Gott nicht irgendeinen anderen Mitarbeiter innerhalb eines Augenzwinkerns schicken, der meinen Job erledigt. Ja? Und deswegen möchte ich dich ermutigen, heute Morgen dir klar zu sein, Gott möchte, dass du freiwillig dienst. Er zwingt dich nicht, er macht dir kein schlechtes Gewissen, wenn du es nicht tust, aber wenn du dienen willst, dann tu es freiwillig. Und ich möchte dir einen guten Grund sagen, warum du freiwillig dienen solltest. Dein geistliches Wachstum und die Kraft Gottes in deinem Leben. Ich glaube, dass Gott uns viel mehr gibt, wenn wir ihn bitten, als wir selber brauchen. Wir brauchen nämlich nicht viel. Gott gibt uns immer viel mehr für die anderen. Wenn du das, was Gott dir gibt, nimmst und es nur für dich brauchst, dann wirst du den Großteil der Kraft Gottes in deinem Leben niemals erleben. Wirst du nicht, weil du nicht viel brauchst. Wenn du aber anfängst, anderen Menschen von dem, was Gott dir gibt, zu geben, ja, dann wird Gott dir immer mehr geben und immer mehr Überfluss und du wirst immer mehr davon weitergeben und es entsteht eine Spirale und in deinem Leben wird die Kraft Gottes überströmend sichtbar. Das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie ganz besonders toll bist oder so, ja, sondern das ist ja eine ganz einfache Logik. Wenn ich zu jemandem gehe und sage, ich habe 10.000 Euro Schulden, kannst du mir Geld leihen? Und diese Person dann sagt, ach weißt du was, 10.000, kein Problem, ich leihe dir 100.000 Euro. Nimm das Geld, bezahl deine Schulden und diene mit dem Rest anderen. Ja? Und ich zahle meine 10.000 Euro Schulden und nehme die 90.000 Euro und kaufe mir davon eine dicke Karre und fahre dann in der Gegend rum, bis ich wieder kein Geld mehr habe und komme zu dieser gleichen Person und sage dann irgendwann, so, jetzt habe ich nicht mehr nur 10.000, sondern ich habe 50.000 Euro Schulden, kannst du mir nochmal Geld leihen? Wie viel gibt die mir? Entweder gar nichts oder vielleicht die 50.000. Ja? Wenn ich aber zu dieser Person komme und sage, ich habe meine 10.000 Euro bezahlt und die 90.000 habe ich anderen gegeben, wie du gesagt hast, dann wird die Person sagen, super, hier hast du 200.000. Bezahl deine Schulden, gib den Rest anderen. Ja? Das ist die Art, wie Jesus mit uns umgeht. Er gibt uns viel und erwartet, dass wir weiterleiten und weitergeben. Und wenn wir das tun, kommt noch mehr. Wenn wir aber das, was er gibt, für uns alleine brauchen, dann liegt erstens der große Teil ungenutzt rum, weil ich habe nun mal nur 10.000 Euro Schulden, die 90.000, die brauche ich für nichts. Und gleichzeitig würgen wir die Kraft Gottes in unserem Leben regelrecht ab. Wir würgen unser eigenes geistliches Wachstum ab, weil die Kraft, die Gott uns gibt für andere, nicht genutzt wird. Und dann sitzen wir plötzlich da und sagen, in meinem Glauben passiert nichts, ich erlebe überhaupt nichts mit Gott, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Irgendwie passiert nichts mehr. Ja? Ja, ist ja auch kein Wunder. Wenn Gott dir jede Menge Kraft gibt und du benutzt sie nicht für die Leute, für die sie da ist, dann ist ja auch kein Wunder, dass nichts passiert. Das ist ja die Logik der Sache. Es passiert ja nur was, wenn wir dienen. Und deswegen glaube ich und möchte ich dich heute ermutigen, das auch so zu sehen, wachsender Glaube ist immer dienender Glaube. Wachsender Glaube ist immer dienender Glaube und dienender Glaube ist immer wachsender Glaube. Und ich glaube, von dieser Regel gibt es keine Ausnahme. Wenn du anfängst, Menschen zu dienen, wirst du Gott stärker erleben. Ich habe mal von einer Missionarin gehört, das fand ich ganz eindrucksvoll. Die sagte, oder die unterstützte ganz viele Missionare. Die unterstützte schon wirklich eine Menge Missionare. Und dann hatte sie irgendwann nochmal jemanden angesprochen und gesagt, ich möchte dich auch unterstützen. Und die Person fragte dann zurück, ja, warum? Warum willst du denn mich auch noch unterstützen? Ja, du unterstützt doch schon so viele. Warum willst du mich auch noch unterstützen? Und dann sagte diese Frau, weil ich Anteil haben möchte an dem Segen, den Gott durch meine Spende auf dein Leben legt. Ich möchte Anteil haben an dem Segen, den du ausgießen wirst, dadurch, dass ich dich unterstütze. Und das ist, glaube ich, eine tiefe Wahrheit. Ja? Wenn wir Menschen dienen, dann bekommen wir Anteil an dem Segen, den dieses Dienen in ihrem Leben hat. Und dadurch werden wir wachsen und dadurch werden wir stärker werden. Und deswegen möchte ich dich zuletzt an dieser Stelle eben nochmal ermutigen. Der Christ als ein Diener ist aufs Äußerste abhängig von Gott. Er ist immer frei und unabhängig gegenüber Menschen und deswegen gibt er seine Freiheit selbstbestimmt und dankbar auf, um Menschen zu dienen. Das ist der dritte Punkt. Der Christ ist immer abhängig von Gott, er ist immer frei gegenüber Menschen und diese Freiheit, die gibt er dankbar und freiwillig auf, um Menschen zu dienen und ordnet sich ihnen wiederum unter. Und genau das hat ja Gott gemacht. Er hatte alle Macht im Himmel und auf Erden, ist auf die Erde gekommen und hat freiwillig alles hergegeben und sich wieder untergeordnet. Und zwar dankbar und selbstbestimmt hat er das für uns getan. Deswegen möchte ich dich ermutigen, heute Morgen Gott zu fragen, ob er dir etwas gegeben hat, was du eigentlich hättest anderen geben sollen, es aber nicht weitergegeben hast. Und dich grundsätzlich ermutigen, das immer zu tun. Egal, was Gott dir gibt, frage immer, Gott, ist das für mich oder ist das für jemanden anderen bestimmt, um das weiterzugeben? Und ich glaube, wir halten viel zurück von dem, was Gott uns gibt und verstehen oft gar nicht, dass das nicht für uns gedacht war. Und das betrifft ja ganz viele Dinge. Zeit, Geld, Ermutigung, die wir erfahren haben, Trost, geistliche Erlebnisse, die andere auch stärken könnten, weise Einsichten, die wir für uns behalten, Hoffnung, Freude, vielleicht auch nur ein Lachen. Ich weiß nicht, was das bei dir ist, das ist wahrscheinlich bei jedem auch anders, ja. Aber Gott gibt uns alle diese Dinge und er möchte, dass wir sie an andere weitergeben. Und wenn wir das tun, dann wird die Kraft Gottes in unserem Leben zunehmend wachsen und gleichzeitig werden andere gestärkt. Drei Herausforderungen habe ich heute für dich formuliert und wir haben gleich eine Lobpreiszeit und ja auch noch eine Interaktion und in dieser Zeit kannst du nochmal darüber nachdenken und überlegen, ob Gott dich vielleicht angesprochen hat. Erstens, wenn du Mangel hast, egal in welchem Bereich, bringe ihn zu Jesus und lass ihn stillen. Zweitens, lass Jesus dir auf seine eigene Weise dienen und diene anderen auf so, wie Jesus das getan hat und wie es dir gegeben ist und nicht so, wie sie es wollen. Und die dritte Frage, ist dir etwas anvertraut, was du zurückgehalten hast oder noch zurückhältst, was eigentlich für andere bestimmt war? Denk über diese drei Dinge nach und ja, gegebenenfalls kannst du ja dann ein Zeugnis geben oder einfach mit Gott das ausmachen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.